das Game tatsächlich ein bisschen angeschaut sogar, nur weil die von den Jungs, mit denen ich da bei den Raiders war, einer aktiviert wurde vom Practice Squad zum ersten Mal. Das war so der, weiß man, der fünfte oder sechste Guy im Room, der so das ganze Jahr über im P-Squad war. Hat für das letzte Raiders-Spiel seine Chance bekommen und hab ich gedacht, okay, schalte ich mal ein. Und dann ist Minshew, glaube ich, down gegangen, so im vierten Quarter, ne? Und dann war Ridder drin und ich habe mich gewundert, ob das nur so vorsorglich war. Ich habe nicht gesehen, dass der sich da verletzt hatte.
Okay, da bin ich ein bisschen raus. Also Ridder ist jetzt der Backup. O'Donnell ist gar nicht mehr dort?
Ich weiß nicht, ob O'Donnell noch da ist. Ich dachte, er ist da. Aber Ridder war im Game.
Ach, krass. Was gerade gebrochen. Dass er Raiders hat sich eben das Schlüsselbein gebrochen und ist raus fürs Jahr. Ja. Also bei den Raiders geht es auch drunter und drüber, Mann.
Das ist tough, Bro. Das ist diese Phase vom Jahr jetzt, wo so die Nachrichten sich überschlagen. Ich meine, es war auch ein krasses erstes Window von den Games am Sonntag. Also die ganzen 1 o'clock Games waren alle crazy. Cowboys, bisschen was dabei.
Bisschen was, Digga. Heavy, Alter.
Chicago hat ein bisschen geballt. Dann das Carolina-Kansas-Game war richtig spannend. Es war ein wildes
Das Wochenende. Ist so ein Ding, was mich immer aufregt, weil du weißt ganz genau, Kansas City, wenn zum Schluss Mahomes den Ball in der Hand, Bro, hat, der findet immer einen Weg, Alter. Und ich weiß, ich habe einen Personal Vendetta gegen Kansas City, weil die uns im Super Bowl geschlagen haben. Ne? Immer findet er einen Weg, Mann. Aber krass, aber du siehst, Alter, selbst hier Favoriten-Top-Team in der AFC, Mann, werden fast geschlagen von den Panthers, weißt du. Digga, ich glaube, die sind nicht so krass dieses Jahr.
Hey, ich weiß es nicht, ob sie krass sind oder nicht. Am Ende des Tages ist es Kansas City W, jedes Mal.
Jedes Mal.
Jedes Mal. Ich weiß nicht, was es ist mit denen.
Ich habe letztens eine funny Statistik gesehen. Es war irgendwie so, hey, wenn die ganzen One-Score-NFL-Games das umgekehrte Outcome gehabt hätten, dann wäre Kansas City irgendwie 2-9 jetzt. Stattdessen sind sie 10-1. Also die haben alle ihre Games super knapp gewonnen. Und zum Schluss, wie du sagst, Alter, die finden immer einen Weg zum Schluss. Aber
crazy.
Crazy, Mann. Hey, gute Woche, Mann, Alter. Einiges passiert, Mann, Alter. Ich bin auf jeden Fall excited, hier gleich einzusteigen, ein bisschen drüber reden. Ey.
Let's go.
Let's go. Ballert immer wieder, Mann. Leute, was geht ab, Alter? Herzlich willkommen zurück. Episode 34 mittlerweile, Mann. Wir haben es gerade angesprochen, Woche 12 ist in den Geschichtsbüchern. Eine wilde Woche, einiges passiert. Knappe Games, Overtime-Games, alles Mögliche. Jakobs erste arbeitslose Woche. Da wollen wir natürlich...
So, ich crack dazu erstmal nochmal den Drink. Hold on.
There you go. Yeah. Es ist Dienstag auf Thanksgiving's Week. Da will ich als erstes einsteigen. Wir haben Thanksgiving 2 Tage von jetzt. Und das ist ein Ding, ganz ehrlich, Thanksgiving, Alter, ist ein bisschen schade, dass das es noch nicht nach Deutschland geschafft hat. Ich liebe Thanksgiving, Digga. Ich feiere Thanksgiving heftig, Mann.
Ja, und Thanksgiving ist auf jeden Fall die beste Woche.
Feiertag
ist die beste Woche.
Und ich will auf jeden Fall erstmal reingehen, Mann, Alter, wie geht's dir? Aber dann, Alter, auch in die Thanksgiving-Woche. Erzähl mal planmäßig, erzähl mal Favorite Dishes, Mann, Alter. Weil wir haben komplettes Spread. Wir sind die ganze Woche schon am Plan, Alter. Und ich freue mich jetzt schon, Mann. Es wird zu nice.
Thanksgiving ist hands down bestes Essen und Highlight des Jahres. Also ist auch egal, eigentlich, ob du spielst, nicht, keine Ahnung, was los ist. Thanksgiving ist so eine Woche, die einfach das ganze Jahr über hingefiebert wird. Bei mir im Haus besonders, du hast gesagt, ihr habt ein ganzes Spread geplant. Bei uns fängt es auch mittlerweile an. Ich bin heute gleich noch bei einem Run zum Store, um noch Ressourcen zu holen, weil du weißt, die Läden, also wenn du bis morgen wartest, wenn du bis zum Tag vor Thanksgiving wartest, Digga, dann ist der Zug schon abgefahren, Digga. Dann wird es knapp, weißt du, ich meine, wir haben den Turkey diesmal schon im Voraus online bestellt, weil Britney so einen ganz besonderen Turkey haben wollte. Das heißt, jetzt wird, glaube ich, was fange ich so an? Was ist bei euch auf dem Menü?
Okay. Also erstmal Thanksgiving, ich ranke wahrscheinlich Thanksgiving von wahrscheinlich mein zweiter Favorite Holiday hier in den USA.
Okay.
Thanksgiving ist next level, einfach nur, weil Leute, ihr müsst euch vorstellen, es gibt einfach echt, das ist dieses traditionelle Thanksgiving-Essen und du schaust den ganzen Tag nur Football. Alter, bei uns fängt Football um 11.30 Uhr am Morgen an, 3 Games back-to-back, das ist wie ein Sonntag, aber das Krasse ist, du isst den ganzen Tag dabei und dann Freitag ist noch ein Game und dann shoppst du auch noch, dann hast du Black Friday dazu noch, Alter, bist du online am Shoppen, Alter. Ja. Na, Thanksgiving ist schon nice, aber wir haben also hier dieses Jahr, haben ein Family-Meeting gehabt und gesagt, hey, was will jeder essen, ne? Kids durften sich dann ein Dessert ausdenken und ein Side-Dish. Aber ich kümmere mich um den Turkey.
Okay.
Also den Turkey. Und wir machen wirklich nur im kleinen Kreise. Also nur wir fünf, also nur die Familie. Und ich bin ja einer, ich smoke ja gerne. Ich habe einen Traeger und also ich werde einen Smoke-Turkey machen. Ja. Und den packst du davor, Leute, Alter. Ich put you on some game, Alter. Den packst du, das heißt eine Brine. Das heißt, du legst den Turkey für 24 Stunden in den sozusagen in ein Salzwasserbad ein, mit allen möglichen Gewürzen für 24 Stunden legst, weil du kennst Turkey, ist normalerweise sehr trocken.
Also, ich sag ganz kurz, dass du deinen Turkey Brines magst. Du gewinnst gerade Gourmet-Punkte bei mir. Hey. Weil Brit hat doch für ihr Dietitian-Ding. Also diese ganzen Kochkünste lernen müssen.
Oh, nice.
Und so das Erste, was die sagen, ist, wenn Leute richtig Ahnung haben, die tun ihren Turkey brinen.
Mhm,
weil absolut. Das ist der Weg, wie du wirklich den Geschmack auch wissenschaftlich bestätigt, dass dieser Turkey dann den Geschmack davon annimmt.
Absolut.
Das ist nicht irgendwie so eine Biersoße, die du drüber kippst oder sowas. Nein, nein, das ist wirklich kulinarisches, richtiges Arbeiten, was bei dir gemacht wird. Bro. Das ist ein good job.
100%, Alter. Ich habe das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und es kam... Game Changer, absolut.
Game Changer.
Und dann das Ding noch gesmoked, ne, auf dem Traeger, also mit diesen Pellet Grill für, das smokest du bestimmt 4-5 Stunden und das Ding kommt raus. Zucker, Alter, richtig nice.
Tust du danach noch frittieren? Also hast du auch Deep Fried Turkey mal gemacht?
Das habe ich noch nicht gemacht. Nee, das ist nochmal ein anderer Game Changer.
Was die Jungs von der O-Line gebracht haben, ich sage jetzt gar nicht, welches Jahr, aber als ich Thanksgiving mit der O-Line gemacht habe, ein Jahr, haben die Jungs einen Turkey gesmoked und dann gefried. Ja, das heißt, du hattest so diesen Smoke, dieses Smoke-Flavor im Fleisch und dass es so extrem juicy ist, aber die äußere Schicht war auch noch so crispy und so frittiert.
Oh ja, Mann, der ist Killer.
Okay, aber Respekt, das ist schon mal, also dein Setup ist krass, was den Turkey angeht, das ist ein richtiger Prozess.
Mhm.
Fragen wir mal so, wie lange hast du in die Research investiert, dass du so eine Technik zusammen hast? Ich bin mir sicher, du bist jemand, du hast so deinen Style, wie du den smokes, was für ein Holz du nimmst, was für Kohle etc. Was ist da dein?
Genau. Ja, nee, wie du
immer
sagst.
Immer die Details.
Bin ich bei dir. Also ich habe das, wie gesagt, letztes Jahr angefangen und schon einiges Research reingesteckt. Also ich verschiedene Rezepte, einige Blogs gelesen und sowas, ne, einige YouTube-Videos angeguckt, einfach wie der Prozess läuft. Und also ganz Hickory Smoked, also diese kleinen Pellets, die Hickories nehme ich und ich habe den zum Beispiel heute ist Dienstag, ich habe den jetzt schon gebrined, ich habe den heute Morgen vorbereitet. Also der wird über 24 Stunden eingelegt und das Wichtige ist, du musst ihn auch trocknen lassen wieder. Das ist richtig. Du holst ihn 12 Stunden davor raus und dann mache ich eine Butter-Mixture mit allen möglichen Seasonings, Salz, Paprika und Pfeffer, alles Mögliche. Also so eine Butter und dann tue ich den einmassieren. Das ist Butter.
Die Butter wird noch einmassiert, geil.
Einmassiert und dann wird da für ein paar Stunden auf den Smoker gelegt. Aber ja, Digga, ich war nie ein Turkey-Fan. bis ich eben rausgefunden habe, wie man den wirklich zubereitet.
Wie man richtig
macht. Das ist ein Game Changer. Aber ja, erzähl mal so deine favorite side dishes on Thanksgiving.
Okay, für mich ist Thanksgiving einfach. Du brauchst Turkey, Mac and Cheese.
Mhm. Homemade Mac and Cheese. Also wir machen auch alles von Scratch. Also ja, alles selber gemacht, ja.
Echte Mac and Cheese. Ja. Käsespätzle, ja, aber die amerikanische Art und Weise.
Ja.
Mac and Cheese, Yams.
Okay.
Greens und vielleicht noch Green Beans. Greens oder Green Beans ist eigentlich das Einzige, was ich brauche. Und dann aus dem Cornbread dann, ich glaube, Cornbread Dressing heißt es.
Also, Stuffing, so, dieses Brotzeug.
Ja, ja, genau.
Killer,
das ist so,
ich könnte nicht mal erklären, wirklich, was das ist. Also, Leute, googelt mal Stuffing. Heftig. Oder down south nennt man das Dressing.
Ja, genau. Also, ist dieses Stuffing-Dressing. Ich dachte immer, das ist so.
Das ist Brot was mit
aus dem
Gewürzen.
Ja, ich dachte immer, das ist was aus innen aus dem Turkey rauskommt, aber das wird separat gemacht.
Das wird separat gemacht. Die haben das wirklich das Brot separat, und alles drin und Digga, Killer.
Cornbread klein gemacht, so ein bisschen Sellerie und so Sachen und dann wird es gebacken in so eine, in so wie so ein Brotteig oder sowas.
Genau,
ich weiß auch nicht.
Ja. Nice.
Ja,
das ist ein guter Start.
So eine nice, bisschen eine braune Soße oder sowas und dann packst du es auf deinen Teller drauf. Alles. Das alles muss auf dem Teller sein, das muss ich alles berühren.
Genau.
Und dann noch ein bisschen Cranberry Sauce dazu.
Das ist Muss an Thanksgiving. Ja, bei uns schaut es ähnlich aus. Also dieses Jahr haben wir machen einmal normale Mashed Potatoes, dann haben wir Sweet Potato Casserole, heißt Sweet Potatoes, überbacken mit Marshmallows und karamellisierten Nüssen obendrauf, Walnüssen.
Okay.
Killer. Mac and Cheese. Wir haben Creamy Corn. Wir haben Brussels Sprouts, also Blumenkohl. Ist das Blumenkohl? Ja, Blumenkohl, ja. Karotten. Wir machen immer so glasierte süße Kartoffeln. Nicht Karotten.
Sweet Potatoes.
Nee. Also wirklich Karotten, einfach nur an der Seite.
Karotten,
also so karamellisierte Karotten. Was machen wir noch dann? So Rolls ist immer wichtig an der Seite und Cranberry Sauce. Ja, schon einiges mit dabei. Aber ich werde ein Foto teilen, Alter. Das wird auf jeden Fall the real deal.
Ich bin gespannt, es zu sehen. Also du hast ein paar Dinge angeschnitten. Also bei dir ist ein bisschen kreativeres Menü, würde ich sagen. Das sind so, du hast so deinen Blumenkohl und sowas, das auch wirklich ein bisschen gesund ist.
Ja, ja.
Das ist sehr respectful, weil so Thanksgiving-Food ist eine andere Faust. Das ist eine andere Faust in deinem Magen auf die Waage. Ich glaube, ich habe es bis jetzt immer geschafft, dass so der Tag nach Thanksgiving ich trotzdem einfach overweight bin.
Ja, muss.
Das ist aber in der ganzen Liga so. Das heißt, wenn ihr diese Woche die Spiele anschaut, ich habe es auch Kollegen gesagt, Bro, achtet mal genau darauf, wie sich die Jungs bewegen sollen. Ich meine, bei wem ein bisschen sluggy ist oder sowas, das liegt an dem Essen, Bro.
100%.
Mac and Cheese ist einfach Käse und Nudeln und dicke Sahnesoße. Du hast im Südstaaten, du hast die Yams, du hast gesagt, du machst die mit Marshmallows drauf, ne?
Mhm. Also ja, gestampfte. Das ist, ich weiß gar nicht, verschiedene Regionen im Land machen wahrscheinlich
machen
ein bisschen.
Verschieden.
Machen
das also eine,
anders. So Deep South, sagst, wo du, also Florida und so, wo du viel gelebt hast, ist wahrscheinlich ein bisschen anders,
ist,
ne?
Ist anders, ist auf jeden Fall anders, weil ich kenne das, Leute, also müsst euch vorstellen, das ist Süßkartoffel. Süßkartoffel mit Zucker und Butter, das ist wahrscheinlich der Hauptzutat.
Mhm.
Aber entweder Leute tun das Ganze stampfen und dann in so eine Form rein, in so eine wie eine Kuchenform rein, dann kommt oben nochmal eine Schicht Marshmallows drauf und das Ganze geht nochmal in den Ofen.
Absolut.
Das ist so mehr so bei Mark, das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr die Westseite von den USA oder Wyoming, denke ich mal.
Kann gut sein, Alter. Ja.
In Florida sind es mehr so geschälte Süßkartoffelscheiben, in einfach, die sind noch, werden ganz gelassen und die schwimmen dann aber in so Butter, Zucker und Zimt. So, dass du, wenn du daraus rausschöpfst, das ist dann, du siehst noch die Form der Süßkartoffel ist noch ein bisschen da, aber das ist in so einer braunen Zuckerbutter-Zimtsoße, Digga.
Nice.
Das heißt, Digga, bei Midis Thanksgiving Plates sind da immer das Mac and Cheese, diese Süßkartoffeln in Zucker-Zimtsoße, ein bisschen so Greens, aber diese Greens sind sozusagen wie Kale, würde man auf Deutsch sagen, oder? Ja, das sind so grüne Blätter. Die werden aber ganz lange gekocht in so einer Fleischbrühe und sowas mit Turkey Pieces drin oder Leute, die Schweine essen, packen da so Bacon-Stücke rein.
Bacon und sowas drin, ja, genau.
So, das heißt, die einzige Pflanze, die auf deinem Teller ist, die wenigstens ein bisschen gesund ist, die ist halt auch, die schwimmt auch in guten Bacon Pieces und sowas. Und dann den Truthahn dazu, Bro. Das heißt, du isst da deinen ersten Teller, dann holst du noch einen zweiten Teller und dann crashst du auf der Couch für die nächsten 3 Stunden und bist ein Knock.
Ja, aber das Krasse ist ja, ich habe ja meine ersten, also 4 Jahre im College, danach 7 in der NFL, sind wirklich meine ersten 11 Jahre hier in USA lebend, habe ich nicht wirklich Thanksgiving gefeiert. Klar, du hast das Menü, so das Meal mitgenommen, aber du hast immer entweder Practice gehabt oder ein Game gehabt oder das war mitten in der Game Week, so weißt du. Und jetzt, seitdem ich retired bin, ist es einfach auf einem anderen Level, Mann. Also ich, weißt du, Alter, jetzt ich bereite mich die ganze Woche drauf vor. Krass gekocht, es wird krass gegessen, Football genossen. Also jetzt ist einfach Thanksgiving ist jetzt wirklich über die letzten 2-3 Jahre, wo ich aus dem Football raus bin, so wirklich einer meiner Favorite Holidays geworden.
Ah, oh, Mann, klingt gut. Was ist dein Drink-Menü? Drink-Menü im Haus in Socha.
An Thanksgiving, boah, da haben wir doch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sein. Aber wahrscheinlich ganz, ganz geschmeidig irgendwas. Irgendwie ein Saft oder was. Also nichts Besonderes.
Bist kein so expensive Wine Guy oder sowas? Oder
nicht expensive. Wine Guy schon, ja. Da, nee, auf jeden Fall. Aber nichts irgendwie Teures. Aber ja, nee, gute Frage, Mann. Wahrscheinlich werde ich die Frau wahrscheinlich schon eine Flasche aufmachen.
Also diese Familienfeste, die ich bis jetzt mal gesehen habe, ich bin bei Thanksgiving meistens immer irgendwie mit Jungs gewesen. Also Brittany macht Essen für uns, aber dann kam irgendwie immer noch irgendwas eine Einladung von irgendeinem Teammate oder sowas.
Ja,
das heißt, ich habe so ganz verschiedene Familien-Thanksgiving-Vibes
gesehen. Was cool
gesehen.
Ist, man, einfach so die verschiedenen, also aber es gibt dann immer so wie man feiert, ne?
Art und Weise, genau, wie man feiert. Weißt du, so manche Jungs, so deren Familientradition ist dann, die machen Karaoke und sowas.
Genau.
Ja? Und die Onkel machen so einen großen Punch irgendwie. Dann alle Onkel sind besoffen und tun einen Fernseher anschreien.
Der besoffene Onkel, Alter.
Das heißt, diese Familienfest-Vibes bei Thanksgiving können schon sehr nice sein.
Ist schon sehr nice. Eine Ding, Alter, was wir als Tradition haben, ich finde es auch ganz cool. Das ist natürlich, das machen wir wirklich auch daily so, immer dieses Thankfulness und alles, habe ich glaube ich schon mal drüber geredet, aber Thanksgiving besonders ist, hey, einfach so mal das Jahr in Revue passieren lassen, bist du das meiste dankbar für, ne?
Ja.
Und dann gehen wir im Kreis drumherum und du darfst nicht wiederholen, was einer gesagt hat, und das ist das Game, so weißt du, das ist ganz cool. Also im Endeffekt, die Dankbarkeit steht ja eigentlich so ein bisschen im Vordergrund. Das soll ja eigentlich gerade sein, was wir celebraten. Also das ist auch wichtig.
Oh, und wenn du deinen Teller siehst, dann bist du auf jeden Fall dankbar, Digga.
Dankbar, Alter. Und das kannst du sagen, Alter. Ey, ich bin dankbar für...
sind die Vibes, Mann.
Genau, Alter.
Sheesh. Ja, Thanksgiving kann sehr cool sein. Also auf der Football-Seite ist ja auch spannend, unsere beiden Teams im Matchup. Thanksgiving Game, Dallas, New York Giants Dallas.
Ja, yeah. How about them Cowboys?
How about them?
Jeder hatte sie abgeschrieben, Mann, Alter. Gegen Commanders, Alter.
Big Time Big Blue und sie hätten auch abgeschrieben bleiben sollen, ja. Also, Digga, das war der krass unverdienteste Dub, den ich gesehen habe. Super spannend, aber.
Team, Alter, Team Effort, Alter. Special Teams. Digga, was ist denn mit Turpin?
Der Typ ist anders.
Der Typ ist krass, Mann, Alter. Der hat vor 3 Jahren noch beim polnischen Team in der ELF gespielt.
Nee.
Digga, ja, der kommt von Krakau oder wie auch immer sie heißen.
Wrocław. Ja. Der hat bei Wrocław Panthers gespielt.
Mhm. Und jetzt ist der considered der wahrscheinlich der beste Returner in der NFL.
Auf jeden Fall. Mhm. Boah, der Typ macht gerade Sachen. Das ist wie wenn du Madden spielst.
Genau.
Der eine Return, der mufft den Ball,
Alter,
hebt den so,
Mann,
mit einer Hand auf.
Spin-Move war nasty.
Vor allem, weil er davor ist er nur so 3/4 Speed gegangen. So, weißt du, der ist so 3/4 Speed.
Das ist sein Ding, ne? Der
Spin-Move.
Der läuft fast, ne? Es ist nicht mal 3/4. Der ist so ein bisschen Jog und läuft, lässt die Blocks sich setzen.
Spin-Move und gone. Mhm. He's out of there to the house.
Ja, und der Junge hat Elite-Speed. Also anderes Level-Speed.
Also das war eine Aktion, die natürlich krass war. Mhm. Aber Ende des Games, zuerst mal, zur Halbzeit stand es, glaube ich, 3-3. Das heißt, es war ein bisschen so ein Sleeper-Game.
Ja.
Aber dann in der zweiten Hälfte ging es auf einmal ab. Der Return für den Touchdown, dann gefolgt aber von Washington, die in so einer End-of-Game-Situation, glaube ich, ein In-Cut war das, completen, der dann aber auch zu der Haus geht.
Ja, ja, diese Last Minutes to Terry McLaurin, yeah, crazy. Yeah. Die waren, was war da? Ich glaube, da waren noch 21 Sekunden auf der Uhr und irgendwie haben die noch, wie viele Punkte gescored, Alter, nochmal?
Beide, glaube ich, eins.
Beide nochmal ein Touchdown, ne, und dann dieses Missed Field Goal. Shit, Alter.
Also am Ende kam es dann runter zum verpassten Kick. Was auch so ist, es ist so ein verpasster Kick ist immer nie nur auf den Kicker, seinem Mist gewachsen. Der Long Snapper hat den Ball low gesnappt und der Holder hat aber noch einen guten Job gemacht, das Ganze hinzustellen, weil es ist ja auch eine Sache, ein schlechter Snap ist eine Sache, aber wenn du einen Holder hast, der es halt ausgleichen kann, dann hast du noch eine Chance, was er gemacht hat. Aber ich glaube, allein dieses kleine Bobbling zu sehen, hat den Kicker ein bisschen aus dem Konzept gebracht und geschenkt.
Ja, das Ding ist, er hat ja zwei extra field, zwei PATs verschossen, was schon mies ist, Alter, als Profi-Kicker. Zwei von mir.
Ja, ist mies, aber das ist der Job von den Jungs. Also dieses, dass du wirklich die höchste Drucksituation hast. Und ich glaube, wenn du da dann reingehst und du hast schon einen Verschenkter davor, weißt du, weil dann muss es nicht mal sein, dass es den Kicker erwischt, sondern es hat den Longsnapper erwischt. So, der Longsnapper hat ein bisschen irgendwas, einen Millimeter anders gemacht als normal.
Ja.
Und das Display ist gone, du verlierst das Spiel.
Ja, der war schon mies. Ja, aber nee, ich glaube, es wird ich weiß nicht, ob es ein gutes Matchup wird, muss ich ehrlich sagen. Ey, ganz ehrlich, mit Cowboys, Alter, ich glaube, die haben ein bisschen ihren Groove gefunden. Die Defense von denen sah echt solide aus, gegen eigentlich eine starke Commanders Offense. Wie gesagt, die haben die ja zu 3 Punkten gehalten in der ersten Halbzeit und dann auch im Game, also die Commanders sind nicht wirklich jemals wirklich in den Groove gekommen, also könnte auf jeden Fall tough für die Giants werden.
Das Beste, was für eine Defense passieren kann, ist eine gute Offense. Also, wenn ich meiner Defense helfen will, dann brauche ich einfach eine gute Offense. Mhm. Weil, wenn, ich weiß nicht, ob das auch psychologisch einfach ein Faktor ist oder sowas, aber so eine Defense, wenn eine Defense darauf vertrauen kann, dass ihre Offense große Raumgewinne macht oder lange Drives hat, weiß ich mal, punktet, dann kannst du ganz anders spielen, dann kannst du viel aggressiver sein. Weißt du, wenn du weißt, hey, wir scoren so, das ist nicht das Problem.
Klar.
Wenn wir unseren Job machen, gewinnen wir. Ist, glaube ich, ein gutes Gefühl. Und ich weiß nicht, ob das bei den Cowboys so der Fall ist. Weil auch wenn du wenn du eine gute Defensivleistung hast, dann machst du dir jetzt aber trotzdem immer Sorgen über deine Offense. Weißt
ja,
du,
absolut.
Deine Offense kann so Hit or Miss sein.
Ja, ja.
So, du brauchst die Special Teams Touchdowns, um zu gewinnen. So, das ist
nee, natürlich. Ich denke, und wir werden später darüber noch sprechen, aber ich denke, das Problem bei denen ist einfach das Laufspiel. Die haben null Laufspiel und dann bist du halt eindimensional mit dem Passspiel, das auch Cooper Rush ist jetzt, er ist ein okayer Passer, aber ich glaube, er ist auch nicht Elite auf dem Level, dass du einfach sehr predictable wirst, so, weißt du, und dann läuft deine Offense auch nicht rum. Aber ich meine, die haben genug gemacht, ja, und natürlich musst du ab und zu einfach, wenn du als Offense nicht so scoren kannst, wie du möchtest, dann musst du eben auf die Defense oder in dem Fall auf Special Teams vertrauen und dann, ja, im Endeffekt ist ja eine Teamleistung und haben wir den gemacht.
Ja, es ist, ich finde immer nur solche Sachen, das verbrennt sehr viel dann so nervöse Energie, weißt du, ich meine, wenn du halt nichts hast, was so wo du dich drauf verlassen kannst, weißt du, ich meine, wo du sagst, hey Digga, wenn alles schief geht, dann laufen wir den Ball. So, genau. Und dann machen wir damit unsere Yards. Ja, auch schon mal Vorstellungen für später, müssen wir auch drüber reden. Wenn wir darauf vertrauen können, den Ball zu laufen, dann haben wir was, an dem wir uns immer festhalten können. Oder wenn wir sagen, hey, unser Pass-Game ist Elite, so wenn es hart auf hart kommt, können wir uns darauf verlassen. Ist immer ein bisschen ein anderes Gefühl, als wenn du sagst, so, hey, wenn wir in Special Teams ein Play machen, ein großes, ein Splash-Play, wenn wir auf Defense ein Splash-Play haben und auf Offense, dann haben wir eine Chance. Dann ist es schon sehr so, wenn. Ich nehme lieber die safen, den sicheren Return, die sicheren Yards.
Ja, 100%. Ich meine, ich glaube, deshalb sind auch beide Teams in der Situation, wo sie sind, weil sie eben nicht dieses konstante eine Ding haben, worauf sie vertrauen können, was halt eben den Erfolg gibt, weißt du? Ich meine, wo sind Cowboys jetzt mit 4 und 8 oder was und dann Giants
82. Starting Quarterback injured. So Strife in den Medien, ja, um die Organisation, um den Coach. Nehmen. Ja, das ist läuft nicht. Aber wir können auch nicht über den heißen Brei rumreden. Giants-Spiel war auch nicht great.
Ja, ich habe es tatsächlich nur die Highlights gesehen. Alter, hast du es verfolgt? Hast du es angeguckt?
Ich habe es mit Jungs geschaut, aber die haben dann zur Halbzeit auf Red Zone umgestellt.
Oh, so schlimm, oder was? Sorry. Aber nehmen wir uns mal mit rein. Also ich meine, natürlich, würden gerne ein bisschen Insights hören, einfach wie du das gesehen hast. Erstmal mit der Quarterback-Situation und dann einfach die Performance. Also Defense, Offense, Special Teams, wie lief das?
Bro, so Quarterback-Situation und Roster-Decision-Sachen bin ich jemand, der ganz entspannt ist, Digga. Ich sag, es ist mir egal, mit wem wir da draußen sind, solange wir alle gewinnen wollen. Weißt du, ich meine, so,
klar.
Ich bin da niemand, der sagt, okay, ich finde die Entscheidung so oder die Entscheidung so, weil es sind alles deine Teammates. Weißt du, ich meine, es kann sich immer ändern. Es kann sein, dass dein bester Freund hier der Starter auf einer Situation ist, aber wenn es besser fürs Team ist, dann ist jemand anderes drin. So, klar. Das heißt, ich apply das nicht nur für mich selber, so ich bin da auch dann niemand böse, wenn die Coaches sich entscheiden, jemand anderes reinzumachen, dann hat der das halt einfach besser gemacht als ich.
Okay.
So, ja. Das ist mein Take auf die Quarterback-Situation. Ja,
ja,
so.
Ja.
Ich denke, die 11 Jungs, die da draußen waren, so die Spieler, die ich weiß, dass sie sind, die können so ein Spiel auch gewinnen.
Mhm.
Aber weswegen lief es nicht? Die gehen einfach Tampa Bay zu sehr in ihr Spiel machen lassen. Mhm. Also die konnten ihr Spiel spielen, das sie spielen wollten. So, ja, ich meine, ja. In ihrem Gameplan, die hatten ihre Keys und die haben die Keys abgefeuert.
Mhm. Also das Game ist 30-7 ausgegangen. Giants haben 7 Punkte gescored, was natürlich tough ist auf Defense, aber auf Offense. Aber ja, wie liefen denn die Drives? Ich war wirklich nicht zu sehr drin, also ich weiß gar nicht, wer gespielt hat.
Ja, zum einen, wir hatten, haben ja ein bisschen Verletzungen gehabt in der O-Line etc.
Ja.
Wir hatten aber direkt zum Start, hat sich Jermaine, der Kollege aus England, direkt verletzt gehabt und war dann draußen. Und irgendwie hat einfach die Offense halt den Rhythmus nicht gefunden in der ersten Hälfte. Und dazu kam halt, Baker Mayfield hat seine Plays gemacht, weiß mir, hat direkt zum ersten Touchdown die Celebration rausgehauen.
Ey, ganz kurzer Shoutout. Der Junge ist ein Baller, Mann. Baker Mayfield ist real.
Ja, also er ist auf Nummer 2 von meiner Hate-List auf jeden Fall.
Ja,
aber
ja.
Er ist
Hate it or love it, aber du musst sein Game respekten. Er ist ein Football-Guy.
Er ist ein Football-Guy, Bro. Ja. Also er spielt Football. Es ist manchmal im Fußball, siehst du es auch so. So Jungs, die Fußball so spielen, wie wenn sie noch auf dem Bolzplatz
sind. So play it the right way. Weißt du, so wie es gelernt ist. Dass der spielt so hart und der lässt alles auf dem Feld und
hart und lässt aber auch raushängen. Weißt du, ich meine, das ist so wie der Guy, der so früher dann auf Ballsplatz so die Jersey über dem Kopf Celebration gemacht hat.
Ja,
und so. Weißt du, so.
Alter.
Aber der nährt es auch. So. Deswegen, ja. ich hab eine lange Liste an Niederlagen zu Baker Mayfield, die mich reizen. Wir können drüber reden am College. Tennessee Volunteers gegen Oklahoma.
Oh shit.
Wir knocken deren Quarterback raus. Ah ja, die schicken uns so einen Walk-on-Quarterback rein. Baker Mayfield.
Nein.
Ja, und Baker Mayfield hat uns aber gezeigt, was abgeht.
No way.
Wir sind Teil des Grundes, dass
gemacht.
Er ist, wer er ist.
Ja, gemacht, Alter.
Ich war dabei. Ich habe die Origin-Story von Baker Mayfield, die Sensation, dann ab da auf einmal siehst du ihn immer auf ESPN, wie er seine Highlights macht, wie er danced, hinter den Dougie, weißt du, hinter den Dab, alles Mögliche. So.
Oh,
da
shit.
Fängt es
Ihr
schon
habt
an.
Das Monster kann, kreiert,
Marc,
Bruder.
Marc, ich kann weitergehen zu, ich bin bei den Raiders und wir spielen die Rams auf einem Thursday Night.
Nein, das Game, wo er irgendwie 2 Tage davor gesigned wurde.
Am Dienstag signed die Baker Mayfield. So, komm, der ist, weißt du, man, die ganze ESPN sagt, der ist washed. Der kommt rein, vernascht uns.
Ja.
National Television, was ich meine, so, er ist back, Baker ist back.
Jeez. Ja, und Mann, ihr habt ihm geholfen, seinen 100-Millionen-Vertrag zu bekommen.
Von dieser Performance hat er dann den Gig bei Tampa Bay bekommen und macht seitdem, was er machen will.
Krass. Aber ja, ey, ich verstehe es, aber du musst ihm seinen Respekt geben. Weil er,
auf jeden
ich meine,
Fall,
er hat durch krasse Adversity durchgefightet, um dort wieder
krasse
hinzukommen,
Adversity.
Wo er jetzt ist.
krasse Adversity. Und eins der Themen, das dieses Jahr so die ganze Zeit eigentlich mitschwingt, ist so, was machen diese Franchise mit jungen Quarterbacks? Mm, mm-hmm. Das ist so die Tagline oder die Learning Lesson, die von diesem Jahr weggenommen werden sollte. Weil zur gleichen Zeit hast du Bryce Young, der die Carolina Panthers fast zu einem Sieg über Kansas City führt.
Digga, der crazy. Junge kommt langsam rum. Der hat echt, hast du ihm ein paar Spiele Pause gegeben, lass ihn ein bisschen chillen, auf einmal, boom, kommt er wieder rein. Anthony Richardson, selbe
Nummer. Anthony Richardson hat ein paar krasse Highlights jetzt die letzten Wochen. So Rushing Touchdowns etc. Der hat den Angry Run of the Week bekommen. Das ist so ein Zepter, das hier von den amerikanischen Medien für den krassesten Run rausgegeben wird. Crazy.
Das ist heavy. Aber,
und dann hast du das Ganze hinter dem Hintergrund von Geno Smith und Sam Darnold, die krasse Saison spielen, die auch beide abgeschrieben waren.
Baker ist einer davon, klar.
Baker ist einer davon, das geht gerade so weiter. Russell Wilson.
Jeez, Alter. Das ist
Super Bowl-Champion Russell Wilson.
Du siehst, es ist echt, du musst in einem richtigen Team landen. In einem Scheme, das zu deinem Skillset passt. Weißt du? Und ein Team, das wirklich sieht, okay, das ist, wie wir das Beste aus ihm rausholen. Alter. Und weißt du, zu oft, Alter, zu deinem Punkt, werden diese Rookies einfach ins Feuer geworfen. In einem schlechten Team, du wurdest first overall gedraftet zu einem scheiß Team, geh da raus und sei unser Savior. Und es funktioniert einfach nicht. Und dann burnst du die Jungs out, Alter. Und dann nach 3-4 Jahren sind sie aus der Liga raus, weißt du? Und jeder sagt, hey, es ist ein Bust. Aber nein, Alter, du hast dem Jungen gefailt, Alter. Du hast ihm nicht den Support gegeben. Du hast ihm nicht das Coaching gegeben. Er hat keine Ahnung, kam frisch aus dem College. Du hast keine Ahnung, wie man in der NFL spielt. Und du lernst es nicht, dem du einfach vor die Haie geworfen wirst, Alter, und sagst, hier, ey, figure it out.
Traurig, Mann. That's facts, bro. Das ist, diese Quarterback-Situation ist interessant. Es ist fast wie, wenn die Leute manchmal vergessen, dass wir einen Teamsport spielen.
Ja, 100%.
So, wir spielen Teamsport. Am Ende des Tages spielen wir den krassesten Teamsport. Wir spielen Teamsport, wo sogar die Sachen um das Team drumherum wichtig sind. So, das ist nicht mal nur die 11 Jungs, die auf dem Platz stehen, die wichtig sind, sondern die Leute, die mit den 11 Jungs arbeiten, sind auch noch ein Teil des Teams und der muss auch irgendwie noch stimmen.
Klar.
So, das sind nicht nur die Quarterbacks, die halt klar bei jedem Spielzug den Ball in der Hand haben. Das heißt, wenn er eine Interception wirft, dann ist es halt sehr easy, ihn zu blamen, weil er hat unsere ganzen Träume und Hoffnungen in der Hand und wirft die dem gegnerischen Linebacker an den Kopf. aber der Grund, warum das passiert, ist ja nicht nur sein Wurf, sondern alles, was zu dem Moment hingeführt hat.
Alles, Mann.
Und ich glaube, da fehlen wir tatsächlich.
Aber hundertprozentig. Und ich denke, das fängt ganz weit oben an, Mann. Das fängt bei der Ownership an zu den GM-Coaches. Lass mal kurz die Giants da als Beispiel nehmen. Und, Alter, wir haben nach der Niederlage 30-7 gegen die Bucks Malik Nabers im Locker-Room, sehr frustriert, sagt im Interview, It ain't the quarterback. Der Quarterback ist nicht das Problem. Das Problem fängt oben an. Er redet wahrscheinlich von den Coaches. Also, weil das Konzept, das komplette, einfach das Scheme ist nicht gut genug, um Erfolg zu haben. Und das ist genau zu dem Punkt, dass du ab und zu da einfach Quarterbacks oder es müssen nicht mal Quarterbacks sein. Es kann eigentlich für jede Position sein. Du schmeißt jemanden in eine Position, ohne dass du wirst dir keinen Erfolg haben, weil die einfach, es ist nicht ausgelegt, dafür Erfolg zu haben. Also du schmeißt ihn in eine schlechte Situation und hoffst aufs Beste. Und so funktioniert es nicht, Mann. Es ist schade zu sehen, Alter.
Ich würde da noch eine Gegendarstellung einwerfen. Weil ich habe den Clip von Malik natürlich auch gesehen. Ich bin zurzeit nicht im Lockerroom. Ich weiß nicht genau, was abgeht. Nur, ich glaube auch, du musst halt auch sehen, der Kollege ist noch ein Rookie. Das ist seine erste Season.
Yeah.
Ich glaube, in dem Moment, und das trackt auch mit einem Clip, den Leute von ihm gesehen haben, von der Hard Knocks-Zeit.
Genau, habe ich auch gesehen.
Wo er gesagt, hey, ich hasse Verlieren noch mehr eigentlich, als ich gewinnen mag.
Genau.
So, das heißt, er ist jemand, der von viel Erfolg in seiner Karriere kommt. Weißt du, ich meine, LSU war, glaube ich, ja. Ne?
Genau.
Das heißt, jemand, der Erfolg kennt natürlich. Und ich glaube, er ist einfach in einer Situation, wo er frustriert ist. Und ich glaube, das war seine Art und Weise, die Frustration rauszulassen. Ja.
Absolut.
Und, ja. Und auch eine Art und Weise, um korrekt zu sein, glaube ich, zu Daniel Jones, der ihm, mit dem er jetzt lange zusammengearbeitet hat, diese Season, dass er sagt, hey, so, es ist, weil er sieht ja auch als Teammates, ist nie schön, wenn du siehst, so wie sein Kollege von dir von den Medien zerfleischt wird. Ja.
Klar.
Ich glaube, er hat da DJ ein bisschen geholfen, helfen wollen mit der Aussage und seine Frustration rauslassen wollen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob er damit sagt, hey, es liegt an den Coaches, es liegt an dem Scheme. So, ich würde das gar nicht mal so unbedingt interpretieren.
Okay.
Einfach nur, weil ich weiß, wie halt Jungs so reden. Weißt du, ich meine, ich würde sagen, ich würde da dem Ganzen ein bisschen Bär schieben. Aber die andere Sache, die ich auch sagen würde, ist okay, auf der Quarterback-Seite hast du aber auch eine Sache, die Leuten so langsam auffällt. Und zwar, das ist die, wenn du Quarterback bist und dich hinstellst und sagst, hey, mir geht's nur ums Gewinnen, und dann aber auf der anderen Seite diese Quarterbacks Verträge unterschreiben, die 40% vom Salary Cap sind von der Mannschaft.
Ja, der ist ein guter Punkt, ja.
So, wo halten wir mal deren Füße ans Feuer und sagen, okay, hey, du sagst, dir geht's nur ums Gewinnen, aber du hast effektiv deinem Franchise die Hände gebunden, was irgendwelche Moves angeht, um dieses Gewinnen passieren zu lassen. Ja.
Mhm.
Ich glaube, da müssen wir ein bisschen anschauen, so, dein Dollar Amount ist eine Responsibility. So, umso mehr Geld du bekommst hier, umso mehr wird von dir erwartet und umso mehr hat diese Mannschaft investiert von den Ressourcen, die sie haben, um Gewinnen zu erzeugen.
Ja.
Und ich glaube, das wäre immer so mein Ding, so mal anzuschauen, okay, was für Entscheidungen hat dieser Spieler wirklich getroffen, weil Quarterbacks sollen viel Geld bekommen, die haben den stressigsten Job, will ich gar nicht argumentieren. Nur, wie committed bist du zu Gewinnen und dem Franchise versus deine eigenen Taschen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Aber du weißt, dass du als Spieler, wenn du an der Reihe bist, eine Contract Extension zu bekommen, du bist fast obligated, das maximale Geld rauszuholen. Nicht nur für dich selber, aber auch für den nächsten Quarterback, der ab ist. Weil das Problem ist, okay, wenn ich jetzt den Markt, weil du wirst gezahlt, was die Market Rate ist. Wenn ich sage, okay, mein Vertrag ist jetzt, ich bin ab für einen Vertrag, ich krieg, Market Rate ist 100 Millionen, aber ich nehme nur 50 Millionen für ein Team, dadurch kriegt der nächste Quarterback, der eine Vertragsverlängerung bekommt, sagt, hey, der andere hat nur 50 bekommen und dadurch senke ich ja den Markt für jeden anderen. Also es ist so ein bisschen meine Pflicht, dass ich den Markt setze für den nächsten Quarterback, der gezahlt wird.
Das ist true. Das stimmt aber natürlich auch nur, wenn wir sagen, okay, unser Ziel ist es, maximale Geld rauszuholen. Ich meine, wenn du dich hinstellst und sagst, hey, Digga, mein Ziel ist es, maximale Geld rauszuholen, gute Karriere zu haben und sowas, kein Problem.
Klar.
Nur das Ding ist ja, dass alle Quarterbacks immer in diesen Ethos reinspielen wollen, so, hey, ich bin wie Michael Jordan, wie Kobe Bryant, ich bin wie Tom Brady, ich bin der nächste ja. Tom Brady. Ja, Digga, was Tom Brady gemacht hat, ist weniger Geld zu nehmen, weil ihm halt wirklich das Gewinnen so viel wert war.
Ja, weißt du,
Tom Brady hat regelmäßig unter Marktwert eigentlich Geld bekommen. Wieder um das zu gewinnen mit dem Thema, wenn wir sagen, es geht halt nicht nur um den Spieler, sondern um das gesamte Ding. Der Grund, warum er natürlich weniger Geld genommen hat, ist, weil der Erfolg da war und die Organisation so einzigartiges, weiß ich meine, zu der Zeit. Ja, die haben was wirklich geschafft, organisationslevelmäßig, was halt sehr schwer zu kreieren ist.
Mhm.
So, und schaust dir um die Liga an. Ich finde, die Teams, die meiste Stabilität haben, das ist immer der Maßstab, an dem du das messen kannst oder an dem du es sehen kannst. Ja, das ist schwer, das aufzubauen. Das sind immer Höhen und Tiefen. Irgendwann, niemand ist für immer ganz oben, aber Klar. Wenn du solche Situationen anschaust, wie die Ravens, wie die Steelers.
Genau, lass mal in Teams reingucken, die sehr Erfolg haben im Augenblick. Kansas City, die haben einige High-Paid-Leute, ich glaube sogar Highest-Paid. Die haben ein paar auf der O-Line, natürlich Mahomes ist nicht der Höchste, aber er ist mit oben dabei. Kelce ist Number One Tight End. Also da führt immer ein Weg drumherum. Du schaust dir die Bills an, Josh Allen mit oben dabei. Er hat keinen Star-Receiver, also da sparen die ein bisschen.
Mhm.
Die haben auch keinen super highly paid Running Back, das ist ein guter Punkt. Du schaust dir Detroit an, Goff ist paid, Amon-Ra ist paid, beide Running Backs, Montgomery ist for sure paid, ich weiß nicht, Gibbs ist wahrscheinlich noch zu jung. O-Lyman, die haben den highest paid right tackle mit Sewell. Also du irgendwie führt da immer ein Weg drumherum. Verstehst du? Du denkst immer, oh, Salary Cap, aber irgendwie finden die da immer einen Weg, ne? Also ich denke, das heißt, du musst nicht, nur weil du da dein Vertrag oder deine Vertragsverlängerung kommt, dass du weniger Geld nehmen musst, um ein besseres Team zu haben. Ich glaube, da die finden Teams können einen Weg finden.
Also ich glaube, die Nummern geben dir auf jeden Fall recht. Also Teams können Wege finden, es gibt Wege, das zu vernässen. Ich würde mir es, glaube ich, nur überlegen, einen vielleicht teamfreundlicheren Deal zu machen, um in einer Organisation zu sein, wo du eben siehst, dass das Anzeichen gibt, dass es hier sehr, sehr stabil ist.
Klar. Weißt, also wovon, wie viel reden wir jetzt? Sagen wir, Quarterback-Nummer, Dak Prescott ist der höchstbezahlte Quarterback im Augenblick, macht 60 Millionen im Jahr. Was würdest du sagen, ist ein team-friendly Deal hier?
Ich meine, es hängt immer davon ab, was halt noch fehlt. Aber ich denke zum Beispiel, Dak Prescott wäre vielleicht eine Situation gewesen, wo ein bisschen mehr Geld übrig lassen, damit die Mannschaft ein paar Moves macht. Ja. Ja, das sind natürlich auch Sachen, das sind natürlich Verhandlungen und sowas, die du da sicher führen musst. Deswegen, das heißt, es ist schwer für mich, da eine Nummer drauf zu bringen. Aber dass du eben sagst, hey, wir gehen nochmal all in und wir machen nochmal Moves in der Free Agency. Wir holen uns nochmal einen Running Back. Wir holen uns einen Derrick Henry oder sowas. Weißt du, ich meine, wirklich jemand, der für uns ein Game Changer sein kann. Das ist, glaube ich, eine perfekte Situation gewesen. Mhm. Weil da Cowboys, es wäre jetzt das Jahr gewesen und jetzt bist du in einer Situation, wo es echt ein bisschen schwierig ausschaut, wie es da insgesamt weitergeht.
Klar. Ja, nee, es ist ein interessanter Punkt, aber ja, es ist halt immer schwierig, Mann, ganz ehrlich. Du musst, weil du hast halt nur oftmals nur eine einzige Möglichkeit, gezahlt zu werden in dieser Liga, ne? Weil du weißt, NFL steht für not for long und es ist schwierig, da wirklich ein Geld auf den Tisch liegen zu lassen, weil im Endeffekt, wir haben drüber geredet, die NFL, du bist denen scheißegal. Du bist denen scheißegal, ob du verletzt dich oder was auch immer mit dir passiert, weißt du? Und deshalb musst du in dem Augenblick, denke ich, ein bisschen eigensinnig sein und versuchen, so viel rauszuholen wie möglich. Auch wenn du, weißt du.
Auch wenn du.
Weil im Endeffekt, wenn die eine Möglichkeit haben, einen anderen Spieler reinzuholen, der besser wie du ist, da zögern die auch nicht, verstehst du? Denen ist es egal, ob du Daniel Jones beste Situation, weißt du? Hey, du bist nicht gut genug, bumm, ist egal, wie viel Geld wir dir gegeben haben, was wir dir schulden, du bist raus, weißt du? Und dann moving on.
Das ist die Lage. Das ist die Lage, du hast aber dadurch, dass du natürlich, es geht vielleicht direkt nur so ein nächstes Thema rein, dadurch, dass eben natürlich jeder in seinem eigenen besten Interesse hier handelt, ist der Markt natürlich immer mehr Richtung Quarterbacks geskewt. Ein Trend der letzten Jahre war, dass Teams sich weigern, Running Backs zu bezahlen. Mhm. Du hattest ein paar hohe Level-Transaktionen deswegen in den vergangenen ein, zwei Jahren, würde ich sagen. Als ich zu den Raiders gekommen bin, ähnliche Situation. Josh Jacobs hat bis dahin in seiner Karriere schon krass abgeliefert gehabt, stand im Raum, hätte gerne eine Vertragsverlängerung gemacht. Die Mannschaft hat sich entschieden, ihn zu taggen.
Ja. Was ja nicht viel Geld ist. Ein Franchise-Tag für einen Running Back im Augenblick, ich glaube, um die 10.000 vielleicht. 10 Millionen, sorry.
Ja, ein Unterschied. 10.000, 10 Millionen. Was ist es für ein Markensotscher? Es ist ein Gründungsfehler, ne? Genau. aber um die 10 Millionen. Aber geht vielen von den Jungs einfach, ging es, glaube ich, in erster Linie um die Stabilität, um die Security, dass du einfach weiter unter Vertrag bist, etc.
Genau.
Und da haben sich aber viele Teams eben geweigert mitzugehen. Raiders waren im Endeffekt auch eins davon. Josh Jacobs ist jetzt bei Green Bay, hat da gerade eine 3-Touchdown-Performance abgeliefert in einem gritty Game gegen San Francisco. Puh. Und es macht einfach Spaß, dem Kollege beim Rennen zuzusehen.
Digga, ich wusste nicht, wie krass aber ich weiß, du bist ein riesen Fan von ihm, natürlich der ehemalige Teammate und alles, aber Josh Jacobs ist for real. Alter, das Game gegen die Niners, wie er sich bewegt, Alter, die Gaps hittet, damn, der Junge ist nice.
Der Junge ist eine interessante Kombination wirklich aus so short und stocky und powerful, aber gleichzeitig schnell und agil auf eine Art und Weise, die sehr intuitiv er sich bewegt. Manchmal der schuckt sich so, bounce sich von Linebackers nochmal runter mit so einer Faust einfach, wie wenn einfach so jemand in der Crowd
Ja, Mann. Genau. Ja, Mann. Aber ich denke, du bringst einen sehr, sehr interessanten Punkt, Alter. Ich denke, so letzten, ich weiß nicht, ey, fast 5 Jahre oder vielleicht sogar 10 Jahre, man ist fast so weggegangen von dem Running Back, dass das so die Nummer-1-Option ist. Es ist eher so, hey, wir spielen eine Spread-Offense und wir fokussieren uns auf unsere Receiver und unser und Quarterback und Receiver sind unsere Number-One Spieler und die werden auch so gezahlt. Und jetzt, ich denke, in den letzten 2 Jahren oder so hat man wirklich gemerkt, wie wichtig der Running Back ist, vor allem dieses Jahr. Du hast gesehen, die Top 3 Running Backs in der Liga im Augenblick, das ist Saquon Barkley, Derrick Henry und Josh Jacobs, sind alle zu einem anderen Team gewechselt und drehen da komplett durch. Und das, alle drei Teams sind Run-First-Teams, die wirklich ihren Running Back featuren und dadurch riesen Erfolg haben. Alle drei Teams haben einen positive Record, sind mit oben als Division Leaders dabei und haben halt riesen Erfolg. Und ich denke, das ist einfach ein Zeichen dafür, so, hey, der Running Back is back. Also for real. Und ich finde es cool zu sehen.
Giants, Titans, ich habe hier den Stat. Giants, Titans, Raiders.
Genau.
Sind 7 und 26. Die drei Teams, zu denen die Jungs gewechselt sind, sind 24 und 9.
Ja, schau dir mal an, ganz ehrlich. Und ich finde es cool zu sehen, Mann, ganz ehrlich, weil ich denke, Running Back ist einfach eine echt wichtige Position. Wenn du einfach mal vergleichst, der Highest Paid Receiver ist was, 34 Millionen, Justin Jefferson, und dann der Highest Paid Running Back ist McCaffrey, was ein bisschen ein Outlier ist. Ich glaube, er macht auch 19 Millionen, aber die anderen Running Backs sind alle so um die 12.
Und McCaffrey hat sein Value wegen seinem Spread Offense Value.
Genau, und seine Receiving Skills und alles.
Seine Receiving Skills, weil er aus dem Backfield Routen laufen kann, weil er sich wie ein Wide Receiver aufstellen kann.
Aber sagen wir einfach mal, der Average von dem Running Back ist so um die 12, selbst wenn wir 15 sagen. Du musst mir überlegen, wie viele mehr Touches ein Running Back bekommt pro Spiel als ein Receiver. Wenn ein Receiver 10 Bälle bekommt, ist es viel. Die Running Backs kriegen 30 Handoffs pro Game. Ja. Weißt du, die sind die wirklich die,
die... Marc, ich hatte wenig Games, wo ich so in die 35 oder sowas... Ich glaube, wir hatten 32 Runs gegen die Bills einmal.
Ja.
Das heißt, 32 Runs, wo ich wirklich auf dem Feld war, Full Speed irgendwo reingeknallt bin, etc. Ja. Für einen Running Back ist das ein normales Game. Für mich war das mein höchstes Volumen-Game, weißt du, ich meine, was Kontakt und alles angeht. Running Back ist eine ganz andere Situation.
Ja.
Also du hast den Run, du hast deine Responsibility in der Pass Protection, wo du extrem wichtig bist.
Mhm.
Jedes Mal, wo der Ball dich berührt, wirst du danach von einem Linebacker oder Safety oder sowas getackelt. Das ist eine Situation, die auch dementsprechend bezahlt werden sollte, meiner Meinung nach.
Hundertprozentig, Mann. Ey, du bringst einen sehr guten Punkt hier mit Pass Pro. Weißt du, wie big time Third Down Pass Pro ist? Und wie ich glaube, Leute verstehen gar nicht, wie schwer das teilweise ist. Weil du musst natürlich, du musst lesen, du musst scannen, du weißt nie, von welcher Seite der Blitz kommt. Und
sogar andere Footballspieler verstehen das manchmal nicht. Also sogar wenn du einen Tight End oder einen O-Lineman hast, die auch Pass Pro machen, ist es eine ganz andere Pass Pro als die Running Back Pass Pro.
Ja. Und vor allem wir haben Pass-Pro-Drills in Practice gemacht. Als Running Back, du stehst da hinten im Backfield und wartest auf den Block, während ein Linebacker Full-Speed blitzt, 5 Yards Anlauf hat und in dich reinknallt. Und du sitzt da als Running Back und musst diesen Blow einfach nehmen und deinen Quarterback protecten. Weißt du, das ist so krass, wie undervalued und underappreciated so Running Backs sind.
Ja,
aber ich finde den Shift cool. Ich finde es gut zu sehen, dass es in die richtige Richtung geht. Und man sieht einfach, ey, Saquon, der Junge, wir sind 12 Games drin in der Woche, in der Saison. Der Junge ist fast 1400 Yards gelaufen.
Ja, das ist crazy, Bro.
Es geht in die richtige Richtung, Mann. Und ich denke, die haben es mehr als verdient. Und ich glaube, wir werden in der Zukunft.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sehen, wie das Spiel balanciert sich zurzeit aus. Das Spiel war sehr defense-heavy in der Vergangenheit, ist dann in super offensiv-heavy Flow reingegangen für ein paar Jahre. Diese ganzen extrem high-scoring Games und Super Bowls. Mhm. Und ich glaube, jetzt kommt es gerade wieder zurück in die Mitte, dass Run-Game, Defense und Passspiel gerade in eine gute Balance kommen mittlerweile.
Hundertprozentig. Ja, du siehst auch, ich meine, schau mal die Bottom-Teams an. Du siehst Cowboys, Null-Run-Game, Jacksonville, No-Run-Game, Giants, Run-Game ist nicht eine Riesenpriorität. Panthers, No-Run-Game. Also da ist schon eine Korrelation.
Ja. Correlation. Ja, oder sag es andersrum. Panthers, ein großer Grund, warum bei den Panthers Dinge in die richtige Richtung gehen, weil Chuba Hubbard und das Run-Game auf einmal
sehr gut
funktionieren.
Ja. ja, auf jeden Fall. Also es ist schon, ist cool zu sehen, Mann. Ich freue mich, weil das auch einfach, das Game einfach, ich finde, das macht es halt einfach ein bisschen interessanter, weißt du, du bist halt nicht so eindimensional, du siehst, hey, Leute kommen raus in der I-Formation und rennen durch die Mitte, aber dann ein Spielzug später kommen sie raus in 11 Personnel und spreaden dich aus und weißt du, dann ist einfach der Gameflow ein bisschen interessanter.
Der Gameflow ist interessant und auch gerade Run-Game ist einfach so spannend, Bro, diese verschiedenen Winkel und sowas, die verschiedenen Schemes, die Teams da rausbringen, wie immer wieder die Probleme auf eine andere Art und Weise gelöst werden. Also wie du vielleicht den Force Defender mit einem Slot Receiver blockst oder du bringst den Slot Receiver in Motion von der anderen Seite oder du wie das Spiel sich verändert und diese verschiedenen Schemes gegeneinander ausgespielt werden, ist für mich immer eins der interessantesten Sachen. Yeah. Das heißt, das finde ich mehr spannend, als wenn dann jemand rauskommt in keine Ahnung, ja, Empty oder sowas, weiß man, und die spielen Quick Game das ganze Spiel lang. Mhm. So, Quick Game ist natürlich ein wichtiger Teil des Spiels, dieses schnelle Passspiel, aber bin ich gar kein Fan davon. Wenn, dann lass richtig Play-Action machen oder lass mit so einer Empty-Formation rauskommen und wir tun dann verschiedene Konzepte gegen das Spielen, was wir sehen von der Defense. Finde ich spannender als so Quick Game, Pass-Heavy. Geschichten, wenn du einfach in verschiedenen Sachen rauskommen kannst.
Ja, yeah, hundertprozentig, Mann, sehr true. Lass mal ganz kurz über deine Situation sprechen. Irgendein Wort mit deinem Agenten geredet die Woche. Wie sah die Woche aus? So einfach vorbereitungsmäßig. Nimm ganz kurz mit rein, wie so eine Arbeitslose aus der Woche aus.
Woche, ich habe ein Gym hier in New Jersey, wo ich trainiere jetzt.
Okay.
Einige New Jersey Legends da gewesen. Die McCourty Twins haben da immer trainiert.
Okay, nice.
Chris Hogan, noch ein Alumni.
Ja, the Patriots, ne? Der Cross-Spieler.
Genau. Das heißt, einige Leute da gewesen und ich trainiere gerade mit einem Haufen MLB-Jungs. Mhm. Also, es sind ein paar Haufen Profi-Baseball-Jungs, gerade ihre Off-Season-Vorbereitung machen. Und genau, das heißt, da bin ich, um fit zu bleiben und dann, ich weiß weiter, wenn die Mannschaft sich meldet oder nicht meldet oder wenn da jemand bei meinem Agent anruft,
okay.
Aber bis dahin bin ich einfach hier.
Also die Woche nichts bei den Giants passiert. Weißt du, was da die Lage ist mit dem, jetzt wo die Daniel Jones released haben und du meintest letzte Woche, dass die einen Veteran signen, weißt du da genau, was die
also
Sache ist?
Ich kann sein, dass sich da was tut, aber ich glaube, von vornherein, die haben mir gesagt, hey, wir müssen diese zwei Spiele in 5 Tagen hinter uns bringen und dann sortieren die es neu aus. Ich denke, da werden noch mehr Roster-Entscheidungen fallen. Wie es so ist, wenn du dann jetzt so am Ende der Season bist, wo du noch ein paar Spiele hast, wo du sagst, okay, wir tun die Jungs evaluaten und wir bauen, so krass es klingt, aber wir gehen weiter, weißt du, ich meine, so das Leben geht weiter, die Situation ist, wie sie ist, jetzt müssen wir schauen, wie wir jetzt die besten Entscheidungen machen, um wieder gewinnen zu können in der Zukunft und manche Mannschaften benutzen diese Zeit, um junge Spieler reinzusetzen, die du evaluatest, du schaust, okay, wen von dieser Gruppe nehmen wir mit in das Projekt nächstes Jahr oder ob Leute das Ganze sozusagen nur runterrocken, das ist immer unterschiedlich.
Was glaubst du, ist jetzt der Gameplan? Oder was sollten die machen? Du hast das Game gesehen, DeVito, ich habe ihn nicht spielen sehen. Sollen die ihn weiterspielen lassen oder denkst du, Drew Lock gibt denen eine gute Option?
Boah, ich bin Football-Guy. Ich habe aufgehört, gegen mein Programming, meine Scorpions-Instinkte zu agieren, Mann. Ich sag, du schaust es einfach jede Woche im Training neu an und du packst die 11 Jungs daraus, die beste Chance geben, das Spiel zu gewinnen. Mhm. So dieses ganze Scheming und Leute, die von Tanking reden und sowas, das ist eine Politikseite, die ich nie so durchziehen würde. Also auch als Owner von dem Franchise sage ich, nein, Mann, wir was wir machen, was unsere, keine Ahnung, Ehre als Organisation, als Person, als Spieler ist, ist, dass wir einen fucking ehrlichen Effort geben, jeden Sonntag, um ein Spiel zu gewinnen. Das ist, was wir machen. So. Ansonsten können wir auch aufhören. Ansonsten müssen wir gar nicht
da rausgehen. Da bin ich auch krass bei dir, Mann. Und ich finde es auch fast, ich finde es ganz ehrlich, mit diesem Release von Daniel Jones, weil ich bin der Meinung, dass er denen die beste Chance gegeben hat, zu gewinnen im Augenblick.
Ja.
Und dann einfach ihn so zu releasen, und das ist ja alles, es ging dann nur noch ums Geld im Endeffekt. Hey, wir wollen das Geld, wir wollen nicht riskieren, dass er sich verletzt und das und das. Kommt bei mir fast so ein bisschen rüber, als wenn die einfach aufgegeben haben und so ein bisschen an ihren Spielern aufgegeben haben. Ganz ehrlich, ich meine, du hast immer noch 6 Spiele übrig, Digga. Das ist nicht, als wenn wir haben uns noch 1-2 Spiele übrig. Nee, 6 Spiele. Und ich fühle mich einfach schlecht für die ganzen Veteranen oder auch die ganzen Jungs, die da locked in sind in einem Long-Term-Contract, weil du musst dann wieder durch einen Neuaufbau gehen. Du musst dich diesen restlichen 6 Spiele, wo ihr wahrscheinlich tanken werdet, aber du bist trotzdem mal draußen. Du musst deinen Körper sacrificen für diesen Scheiß, für nichts im sozusagen, weil du spielst nicht mehr für irgendwas. Es ist ganz ehrlich, Mann, dieser Daniel Jones-Move hat mir gar nicht getaugt eigentlich. Weil im Endeffekt, klar, das ist immer ein Risiko, dass sich jemand verletzt. Aber hey, ihr hättet vielleicht auch noch 5 aus den letzten 6 Spielen gewinnen können oder was auch immer, weißt du? Gebt Daniel, lass ihn das Ding zu Ende spielen und dann gehen wir ins nächste Jahr, weißt du?
Ich will den Coaches gar nicht so krass unterstellen. Ich glaube tatsächlich, dass deren Quarterback-Entscheidungen in ihrem Kopf die richtigen Entscheidungen sind, um zu gewinnen.
Glaubst du?
Zu gewinnen. Kann ich mir vorstellen, ja. Das ist klar, da war hat es nicht funktioniert einfach, ja. Aber ich meine, als Coach glaubst du ja an deine Sache, weil du hast deine Sache funktionieren gesehen.
Ja. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht ein Money-Move war. Du hast selbst Dexter Lawrence, was natürlich ein Veteran ist, der gesagt, hey, Daniel Jones war auf jeden Fall unser bester Quarterback, den wir im Team haben.
Ja, hey, Digga, das ist, das hat bestimmt auch so seine Richtigkeit. Ich meine nur, dass zwei verschiedene Leute das ja komplett anders sehen können.
Hey, klar.
Das heißt, wir als Spieler, weißt du, mein Dex, die Jungs, die Tag ein, Tag aus auf dem Platz stehen, weißt du, mein, du trainierst zusammen und so weiter. Du hast vielleicht eine andere Perspektive als die Coaches, die sich das anschauen, die sagen, okay, hier sind die Nummern.
Ja.
Wir haben so und so viel Completions hier, so und so viel Completions da. Okay, der hat in seinem Situation so diese Nummern gehabt. Wir vergleichen das und wir tun vielleicht nicht hinterfragen, weswegen sind die Nummern so genügend. Weißt du, ich meine, vielleicht hätten die da, das hätte ihnen geholfen, vielleicht zu einer anderen Entscheidung zu kommen. Ich glaube noch nicht, dass da auf einer Coaching-Seite so gehandelt wird. Aber das ist nur, wie gesagt, das ist nur, was ich...
Ja, ich meine, du hast ja mehr Insight wie wir alle, natürlich. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da viel von oben kommt. Also, dass es nicht mal Coach-Decision wirklich ist, dass es eher so, hey, Ownership, so, hey, das Experiment ist fehlgeschlagen und wir wollen auf jeden Fall so viel Geld wie möglich uns sparen.
Und schau mal, manchmal, wenn so Entscheidungen über dir getroffen werden, du musst ja trotzdem am Ende des Tages rausgehen und das Beste daraus machen.
Klar.
So, du als Coach, du kannst nur coachen. So, du als GM, du kannst GMen und als Besitzer kannst du alles Mögliche entscheiden, weißt du, ich meine. Und das heißt, ich glaube, der Key ist einfach, wenn du sagst, okay, du spielst jetzt eigentlich um nichts mehr, das bedeutet, oder die Spiele bedeuten nichts mehr. Mhm. Das stimmt, aber für dich als Person musst du es ja so anschauen, dass, hey, Digga, niemand kriegt Spiele garantiert in diesem Business.
Klar.
So, du hast dir als Kind davon geträumt, auf diesem Level zu spielen. Dafür musst du spielen. Mhm. So, das ist der Grund.
Yeah.
So, dann an dem Punkt musst du es disconnecten von irgendwie dem Super Bowl, sondern du musst es connecten damit, weswegen du den Sport wirklich
ganz kannst. Ehrlich, ja, das ist genau ein bisschen mein Punkt. So, du musst dich disconnecten von deinem Team-Ownership fast, weil ich denke, wenn ich Spieler bei den Giants wäre, ich fühle mich, hey, das Ownership hat mich hängen gelassen, weil das hat mir nicht den besten Quarterback gegeben, der uns die beste Chance gegeben hat zu gewinnen. Also meiner Meinung nach, weißt du? Und daher sagst du, hey, okay, ich spiele im Augenblick nur noch für mich und meine Teammates. Verstehe, ich versuche immer noch das Beste, aber scheiß auf unsere Ownership jetzt im Augenblick. Es geht mir jetzt nur noch um mich und meine Boys und wir suchen uns das Beste aus dem Ding zu machen, was wir jetzt noch
übrig haben. Und ich glaube, der beste Weg, wie du so eine Situation dann in eine positive Situation flips, ist, wenn der Coaching-Staff ist auch noch in diese Botschaft.
Genau. Ja,
so,
ja,
sowas, ja. Sowas, dann hast du eine Situation wie Detroit, wo aus so, hey, wir verlieren, aber wir kämpfen alle zusammen, um das umzudrehen.
Ja, ja.
Und dann wird es zu einem, ist uns gegen die alle. Und dann, weißt du, ich meine, holst du immer mehr Leute ins Boot, auch in der Organisation.
Guter
und
Punkt.
Ja. Und so kommst du dann in positives Fahrwasser.
Ich hatte ein interessantes
Best-Case-Szenario.
Ja, genau.
Das ist das Best-Case-Szenario für die Giants.
Genau, sehr, sehr interessante Konversation vor ein paar Tagen. Ich war bei PT, also bei Physio für meinen Rücken, und Tyron Smith war da von den Jets, Left Tackle von den Jets. Und die sind auf Bye-Week die Woche gewesen. Und ich habe ihn einfach ein bisschen gefragt über die Situation bei den Jets. Also da ging es natürlich auch drüber. Ich will auch nicht zu viel erzählen, aber was er erzählt hat, natürlich ist es echt, da kommt viel von oben. Viel von oben wird einfach vorgeschrieben und die Coaches haben ja keine Wahl. Die sind auch nur von dem eingestellt und die müssen halt machen, was gesagt wird. Und natürlich wurde Asala da gefeuert und dann der DC wurde der Head Coach. Und selbst er, zu deinem Punkt, so, er ist mit im Boot. Er ist mit im Boot mit den Spielern und sagt, hey Jungs, das ist eine Situation, die wir alle nicht wollten. Ganz ehrlich, ich will gar nicht hier sein. Ich will nicht der Head Coach. Ich habe geliebt, euer DC zu sein. Aber wir sind in dieser Situation zusammen. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und wir werden alles tun, zu eng zusammen zu bleiben, um diese Saison so erfolgreich wie möglich zu Ende zu bringen. Und ich sage, okay, das ist die richtige Situation, obwohl es nicht die Situation ist, die irgendjemand wollte. Aber hey, in so einer negativen Situation irgendwie trotzdem stark bleiben. Ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, die du hast.
Ja, Mann. Ja, wenn ich zurückdenke an meine Jugendzeit, weswegen ich Football gespielt habe, ich habe mich nie von unserem Record irgendwie einschüchtern lassen. So. Auch wenn wir damals mit den Scorpions Seasons hatten, wo wir haben kaum ein Spiel gewonnen, sind nach Franken gekommen. Das ist früh in meiner Karriere, als ich angefangen habe, Digga. 54 Punkte oder sowas haben wir in Franken mal kassiert. Bro, das war crazy. Ich glaube, deine kleinen Brüder waren vielleicht da sogar noch auf dem
Eric,
Feld.
Ich glaube, Eric war bei dem Game dabei, ich weiß es noch.
Bro, räudig, weißt du, aber ich habe mich nie davon einschüchtern lassen. Wir sind einfach zum nächsten Gegner gefahren und haben das Ding von vorne angefangen, weißt du, ich meine? Und wenn mein persönliches Highlight für den Tag ist, dass ich irgendjemand einen krassen Block mitgegeben hat oder sowas, dass ich irgendeine Aktion gebracht habe, die uns Freude bereitet, dann war das ein Win, so dass du als Mannschaft die Momente feierst, aber wenn du scores, auch wenn du schon 20 hinten liegst oder sowas, Digga, dann ist es trotzdem ein Moment, den du celebraten musst.
Ja, richtig.
Komm, lass die Fragen reingehen, ey.
Direkt
Fragen. Wir haben über viel geredet, Mann. Wir haben alles wirklich connected von,
genau,
von Quarterback Salaries, so wie das den Running Back Markt affected, zu wie das Franchises affected und was du am Ende von einer Situation machst, einer Season machst, wo das Ding nicht so läuft, wie du es willst, dass du es machst, weil du ein Footballspieler bist am Ende des Tages, weil du Warrior bist und weil das ist, was du tust, so, weil das deine Integrität ist, die da auf dem Spielfeld steht, mehr als irgendein Record oder irgendeine Trophäe, die du am Ende kriegst.
Ganz genau.
Big Alright. Topics, Game Changer Podcast, man, let's go.
Let's go.
wo kriegt man diese News, Mann? Wo kriegt man diese News?
Nur hier. Alright, lass in die Frage einsteigen. Okay, Coach Reclian fragt, lest ihr auch, wow, das ist Wort, das kenne ich gar nicht, belletristische Bücher? Kennst du das Wort?
Belletristik. Ich habe das Wort auf jeden Fall schon mal gehört. Ich
sag zum Beispiel Krimis, Romance etc. Ich weiß, du bist ein Leser.
Ich ignoriere, dass meine Tastatur gerade tippt. Ich weiß natürlich, was Belletristik ist. Das sind etwas, das geschrieben ist für ästhetische Gründe anstatt für Content. Also ich glaube, er will vielleicht sagen,
ja, also Krimis.
Fiction, also alles,
genau,
was
genau
Fiktion ist.
Genau, ja, sozusagen.
Ah, was war denn das letzte Fiction-Book, das ich gelesen habe? Ich glaube, ich habe so Sachen wie der Alchemist und Siddhartha und sowas. Ich habe den Zauberberg. Das ist auch so ein deutscher Klassiker, glaube ich.
Auch den kenne ich gar nicht.
Ja, ich habe den Zauberberg gelesen.
Okay, also liest du schon, Audiobook, aber eher seltener.
Ja, also sage ich ehrlich, lesen, also wirklich selber lesen, das Buch lesen ganz, ganz selten.
Ja.
Das Audiobook anhören, so beim Autofahren und sowas, das noch eher. Also ich habe die Dune-Bücher, Das ist halt dieser Film.
Das ist krass, Alter.
Ja, diesen Film, ich habe die ganzen Bücher als Audiobooks gehört. Das sind ja 6 oder 7 oder sowas.
Ach krass.
Ich habe das Three-Body-Problem, das ist auch so einer, da gibt es so eine Netflix-Serie dazu. Da habe ich die ganzen Bücher gehört. Und aber gelesen, wirklich in der Hand gelesen, habe ich Fiction lange nicht mehr.
Lange nicht, ne? Ja, bei mir ähnlich. Ich bin ja Fantasy Guy, also ich habe alle Herr der Ringe, alle Harry Potter, ich habe, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, was heißt, Game of Thorns and Roses, kennst du das?
Super, also Game of Thrones mäßig?
Nee, aber ja, auch so, also auch Fantasy Books, solche lese ich ab und zu mal. Sonst, meine Frau ist ja richtig, richtig krasser Leser auch, sie liest ja mindestens fast ein Buch in der Woche, ne? Ich glaube, ihr Ziel für das Jahr war irgendwie 24 und sie hat es irgendwie, bei August war sie schon drüber oder was. Ja, sie ballert. Und sie sind viele Romane und
24
sowas.
Krass, 24 ist krass, aber ich sag dir, ich bin auch auf einer guten Pace.
Ja.
Wenn ich meine letzten Monate noch komplett nutzen kann, dann habe ich auch, glaube ich, einige Bücher gelesen dieses Jahr, wobei ich dir aber, ich habe eine Art und Weise, Bücher zu lesen mag. No cap, bisschen strange. Ich habe so 4 Bücher, die ich gleichzeitig lese, weil ich immer nie so Bock habe, dasselbe Buch so übel lange zu lesen.
Echt?
Das heißt, ich tue dann an einem Tag das Buch lesen und dann donnerstags lese ich in dem Buch oder morgens lese ich in dem Buch und dann nachmittags lese ich immer in einem von den 3 anderen Büchern, die ich habe. Und ich mache aber guten Progress. Aber nice. Das Ding ist halt so, ich muss jetzt dabei bleiben, ansonsten habe ich am Ende des Jahres gar kein Buch fertig. So.
Ja, aber. Nee, ganz ehrlich, ich lese zurzeit auch gar nicht echt nicht so viel, Mann. Es ist echt zeitmäßig und abends immer einfach fertig. Ich habe ein Buch auf dem Tisch, auf dem Nachttisch liegen, aber habe ich ein paar Seiten dran. Also.
Ja, aber Ende probieren geht über Studieren. Du kannst auch nicht alles aus Büchern lernen. Weißt du, ich meine, es gibt immer noch ein Buch, das du lesen könntest.
Ja.
So, dann wirst du noch ein besserer Geschäftsmann, noch ein besserer Dad, noch ein besserer dies. Weißt du, ich meine, so, hey, irgendwann ist auch mal gut.
Absolut. Alrighty. Trivium 84 fragt: Wer ist für euch Favorit für Rookie of the Year? Beziehungsweise Flop des Drafts? Oh, das ist immer eine gute Frage. Ich habe gesehen, also die ganzen Spezialisten sagen, die packen Bo Nix auf Nummer 1 im Augenblick.
Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade, also nach der
Performance. Alle so ein bisschen on the low, weißt du, so low key. Niemand hat die Broncos wirklich auf dem Schirm, aber anscheinend, der Junge rasiert richtig.
Die hatten früh im Jahr, sah es halt ein bisschen struggly aus und die haben ein paar Spiele gewonnen, nicht wegen der Offensive. Ja. Also es war mehr so, okay, tut Bo Nix das Spiel uns verlieren oder gewinnen wir, weil wir sehr gute Special Teams und Defense spielen.
Genau.
Aber dann hat sich das so Stück für Stück stabilisiert und ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der Rookies, der langfristig eine gute Perspektive hat hier in der Liga.
Ja. Ich bin Jaden Daniels Fan immer noch, obwohl die letzten 3 Games nicht so gut bei ihm aussahen, aber er hat riesen Potenzial, ist auf jeden Fall auch ein Baller.
Ja. Aber auf jeden Fall Riesenpotenzial. Ist nochmal nur connected zu einem größeren Thema, finde ich. Du hast diese mobilen Jungs, die halt reinkommen, die früher einen Splash machen können.
Mhm.
Also die können schneller Sachen machen, die erfolgreich sind. Aber bei denen gibt es dann immer noch so ein zweites Ceiling.
Mhm.
Und dieses zweite Ceiling ist, dass du dir auch noch die ganzen Basics anarbeitest, die du auch ohne die Athletik sozusagen bringen musst.
Yeah.
Also ich fand bei Lamar war es am Anfang so die Frage so, oh, okay, er hat diese Big Play Arm Ability und diese Big Play Running Ability, aber wie können wir das auch noch in was machen, was auch konstant funktionieren kann, wenn jemand den Lauf wegnimmt, wenn jemand das wegnimmt. Und er hat die Entwicklung gemacht. So jemand wie Bo Nix hat eher das andere, dass er halt diese anderen Quarterback-Skills erstmal meistern muss.
Genau.
Und wenn er die aber drauf hat, kann er halt ein sehr guter so Game Manager, Field General kind of Quarterback werden.
Ja, hundertprozentig. Flop, hast du irgendeinen Flop vom Draft? Ich überlege gerade. Ich habe gar nicht auf dem Schirm, wer da alles gedraftet wurde.
Ja, jetzt muss ich, ich weiß nicht, also ich tue auch den Hate immer nicht so genau nachschauen, weil du weißt immer noch nie, wer das Ganze vielleicht noch umdreht, weißt
genau.
Du, also, das kann auch einfach drüber rede, die falsche Situation sein, die falsche Zeit, zu früh im Jahr. Also ich habe niemand konkret auf dem Schirm.
ich überlege gerade, einige Quarterbacks gedraftet, ne? Natürlich Caleb, Jalen, Bo.
Will Levis, war das dieses Jahr?
Das
zweite Jahr schon.
Ja, und der war auch zweite Runde. Wer war denn dann noch? Wer waren denn noch die ganzen Quarterbacks gedraftet worden?
Diese Woche ist wieder ein neues Will Levis-Meme gedroppt. Ich
weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Die ist funny, Mann.
Der hat so einen Pick geworfen und ist dann so gesprintet, um den Pick das Feld wegzunehmen. Und hat dabei so Kopf nach unten geworfen. Ja. Weißt du, so perfekte Sprintfigur. Leute haben es gescreenshottet direkt wieder, Bro. Die sind so gemein zu nehmen. Das ist wild. Aber Woche gibt es irgendein Bild von dem, was viral ist.
Ja, aber lass mal Flop des Drafts nehmen einfach mal weg. Jeder ist noch zu früh, um wirklich zu sagen, hey, da waren keine Busts. Vielleicht Leute oder ein paar von den Jungs spielen vielleicht nicht auf ihrem Potenzial bis jetzt, aber
niemand hat seine beste Season in seinem ersten, ersten Jahr.
Nick Price fragt, seid ehrlich, schaut ihr Game Pass oder RTL? PS, bester Podcast.
Also wenn ich schaue, dann schaue ich ABC, CBS, sorry, ich schaue es im Fernsehen.
Ja, klar. Ich meine, ihr nur sagt, du bist sehr limitiert. Also RTL geht ja drüben nicht.
RTL geht nicht. Game Pass.
Ich schaue halt Red Zone. Ich schaue, wenn ich kein Spiel interessiert, wirklich dran bin, dann schaue ich Red Zone, wo du alle Games bekommst.
Ja. Und Red Zone ist ein krasses Format, Bro.
Ja, Red Zone
ist Red Zone krass.
Ja, ja.
Das bockt sich. Die machen mehrere Screens gleichzeitig, die geben den Originalkommentar und der kommentiert noch selber drüber, wenn du was verpasst hast und sowas. Ja. Sehr ADHS-freundlich auf jeden Fall.
Ja. Die hatten wir ein paar Mal schon die Frage oder ein bisschen diskutiert. Felix fragt, gibt es College-Teams, die besser wären als NFL-Teams?
Glaube ich nicht, auf keinen Fall.
Glaube ich auch nicht.
Fall. Die Jungs, das schlechteste NFL-Team würde einen College-Contender zerstören.
Ja, 100%. Leute, ihr müsst euch vorstellen, dass jeder Spieler in einem NFL-Team war ein sehr, sehr guter College-Spieler. In einem College-Team hast du ein paar sehr gute Spieler, aber nicht konstant. Nicht jeder Spieler ist auf einem NFL-Level. Also nicht.
Ja. Also, und dazu kommen die Jahre der Erfahrung und der Technik, die einfach nochmal viel mehr gecoacht wird in der Liga.
Das geht auch Felix selber. Man fragt, wie lange davor weiß man, dass man gedraftet wird? Also im College.
Das ist deine Frage.
Das Krasse ist, bei mir, ich hatte die Tools, also ich hatte so vom Körper her und von meiner Athletik her, ich hatte die Tools, um auf dem nächsten Level zu spielen, also früh an. Also mein Coach hat mir wirklich immer im Freshman Year schon gesagt, so, hey, wenn du die nächsten 4 Jahre dich hinsetzt und hart an dir arbeitest und diese Football-Knowledge, die dir noch ein bisschen fehlt und das hinbekommst, dann bist du ein First-Round-Pick. Hat er mir gesagt in meinem Freshman Year. Er hatte mich noch zu dem Zeitpunkt noch nicht mal College-Football spielen sehen. Einfach nur von den Maßen her, von der Athletik, alles. Also, normalerweise, ich würde sagen, du musst natürlich you gotta look the part, also du musst aussehen wie ein NFL-Spieler und dann oftmals weißt du schon, ich würde sagen, bei deinem Junior Year oder was, weißt du Bescheid, so hey, ich habe eine gute Chance, gedraftet zu werden. Aber dann, wann und wo du wirklich gedraftet wirst, weißt du natürlich nicht bis zum Draft Day. Also ich wurde.
Ja, und ich glaube, der Key ist aber auch einfach, dass du nie aufhörst zu wachsen. Also nicht in der Höhe jetzt, sondern einfach als Spieler. So viele der Jungs, zu denen ich übel aufgesehen habe am College, die so die besten Spieler unserer Mannschaft waren, bei denen ging es nach dem College aber nicht mehr weiter. Und auch während der College-Phase, also gerade die Jungs, die früh gespielt haben, da waren ein paar dabei, die dann, bei denen es nie weiterging. Da ging es nie dann nochmal über das drüber hinaus.
Genau, ja.
Weil das ist sowas, ich hätte auf jeden Fall gesagt, ich bin auf keinen Fall jemand gewesen, wo du so Junior Year oder sowas gesagt hättest, okay, der spielt mal so und so viele Jahre in der NFL.
Glaubst du nicht?
Aber es geht halt.
Bei dir, ich würde sagen, einfach vom Look her, du sagst, hey, weil du siehst ab und zu Jungs und du sagst einfach, Alter, die schauen wie ein Footballspieler aus. Das ist ein NFL-Spieler da.
Vom Look her auf jeden Fall. Das war auch original bei mir das, was die Coaches immer gesagt haben. So, hey, wenn du hier 3 Jahre Gas gibst, du hast die Maße dafür, in der Liga zu spielen und sowas. das ist natürlich die eine Sache, die Maße zu haben.
Ja.
Aber die Performance, die Durability und die ganzen anderen so Intangibles, die noch drumherum passieren.
Klar, das ist
dass du einfach nochmal Wege findest, dich zu steigern jedes Jahr, dass du Wege findest, dich um deinen Körper zu kümmern, dass du die Resilience hast, eben was auch durch Adversity durchzugehen, weil umso höher du steigst, umso mehr wird die Resistance. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein großes Stück.
Ja, hundertprozentig. Alright, Kevin fragt, einer muss gehen. MLB, NHL, NBA.
Also, MLB.
Ja, NFL ist gar nicht mit dabei. Also Major League Baseball, National Hockey League oder National Basketball Association.
Eine muss gehen. Baseball, raus damit, weg damit.
Ganz ehrlich, ich bin...
Weg damit, sofort.
Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin kein Fan, ein Riesenfan von allen drei. Ich schaue NBA, wenn es in Playoffs kommt. Ich habe noch nie einen NHL-Game angeguckt.
Oh, you tripping.
Ich schwör's dir, ich hab's noch nie gesehen.
NHL ist das Beste von den dreien. Real Talk, Entertainment Value. Football ist auf der Nummer 1. Gar keine Frage.
Ja, yeah, 100.
Aber lass wirklich reingehen, okay?
NHL ist cool live, wenn du im Stadion bist.
Ich war bei den Golden Knights im Stadion.
Ja.
Wild. Ich war mal in Tampa Bay bei den Blitz im Stadion. Es war wild. Ich hab's verpasst, in Boston bei den Bruins reinzugehen. Ich werde versuchen, hier in New York auf jeden Fall noch eins mitzunehmen, Bro. Eishockey knallt wie noch was, wenn du das live anschaust.
Ja,
das ist gar
kein Plan.
Ich auch nicht, Digga. Ich kenne die Regeln nicht mal. Aber das Ding ist, in diesen NHL-Stadions ist eine andere Party. Das kommt bei den Fernsehübertragungen gar nicht rüber. Da ist richtig Stimmung drin. Die Leute sind on their feet. Alle dancen, alle cheeren und sowas.
Nice.
Die NHL-Games, und es ist auch schnell. Das ist high-paced.
Mhm.
Da passiert immer viel. Auch wenn du nicht checkst, was abgeht, du weißt, was ein Tor ist.
Klar.
Und du weißt, wie es aussieht, wenn jemand auf die Fresse kriegt. So, das ist NHL knallt richtig, Bro. Das bockt sich anzuschauen. Dazu hast du die Möglichkeit, dass immer noch irgendwo ein Fight ausbricht und die dürfen kämpfen.
Ja, klar.
Die dürfen legal sich boxen, einfach so. Das heißt, NHL hat einen krassen Entertainment-Faktor. NBA ist, wie du sagst, viel zu viele Regular-Season-Spiele.
Ja,
gib mir die Playoffs, gib mir die großen Storylines und dann will ich so die Besten gegen die Besten sehen, so diese Series, wo dann 7 Tage hintereinander diese Games hast und, keine Ahnung, LeBron gewinnt zu Hause und dann müssen die auswärts gewinnen und sowas. Das bockt sich. Aber die reguläre Saison brauche ich kein Basketballspiel sehen. Ist mir ganz egal, wer spielt, welcher Star, ob das Ja Morant ist oder Kevin Durant. Digga, das ist mir gleich, Digga. Ich schalte den Fernseher aus. Und noch schlimmer als das Ganze ist dann Baseball. Baseball will ich ehrlich gesagt wirklich nur das 9. Inning vom letzten Spiel der World Series sehen. Dann habe ich ein bisschen
World Series schaue ich schon an.
Aber mehr brauche ich da nicht sehen, Bro. Ich will da nicht irgendwie das 112. Spiel sehen von den Island Mariners gegen die Kentucky.
Ja,
was weiß ich. Ich kenne die Teams nicht mal.
Aber schau mal, das ist ja genau das Ding. Weil es zu viele Games sind. NBA und MLB, beide. Alter, MLB hat 160 Regular Season Games, Digga, bevor es überhaupt in die Playoffs geht.
Ich will keinen Sport unter der Woche schauen, okay? Ich weiß nicht, ob das der deutsche Infos ist, dass wir unseren Fußball am Samstag irgendwie bei der Sportschau anschauen. Aber ich habe keinen Bock unter der Woche noch, und dann habe ich das Spiel verpasst. Oh, jetzt weiß ich nicht, was abgeht. Nee, zu viel. Too much.
Ja. Aber schau mal, deshalb ist ja auch in der NFL so krass, weil jedes Spiel zählt. Also bei der NBA, MLB kannst du einfach mal die Hälfte deiner Spiele verlieren. Das ist völlig egal.
Wenn du ein Sportler in dem Ding bist, willst du gewinnen jeden Abend oder sowas, aber du kennst auch diesen Ebbe and Flow, dass du bist mal heiß und dann verlierst du mal. Okay, dann bist du wieder heiß.
Dodgers haben die World Series gewonnen. Die haben 60-70 Spiele verloren. Das ist scheißegal.
das ist eine geile Season, das ist eine 70 Spiele verloren, Digga. Krass, wir haben abgeräumt dieses Jahr.
Das
fühlt sich einfach nicht richtig an, Bro. Das bestätigt sich auch. Ich trainiere gerade mit MLB-Guys, Bro.
Ja.
Diese Typs, die chillen, die arbeiten hart, aber die haben Spaß. Niemand hat mehr Spaß als MLB-Guys. So, wir machen unser Work, machen nur Warm-up und dann müssen die eine halbe Stunde lang Bälle werfen. Was heißt es? Die tun so, sich gegenseitig Trash-Talken und werfen sich einfach einen Ball hin und her.
Ja, ja.
Das ist mal wie früher, so in der Grundschule oder sowas. Ja. So einer macht einen Witz, so der andere, weißt du, ich mein, halt die Fresse, weißt du, mein, wir müssen noch ein bisschen Musik und das ist der Workout. Das ist ja. So extrem locker, extrem entspannt. So beim Football, sogar wenn du in der Offseason selber unten in Florida trainierst, hast du mehr so Grittiness und Intention und, ja, und weißt du, ja. Und Leute schreien und als die Jungs gerade.
Absolut, Mann.
Ja, wir Dip drin, gut. Sinn reingepackt, ein bisschen Sunflower Seeds tune und in der Sonne stehen. Ey.
Oh, shoot. Okay. Shit. Damn, Leute, wir müssen uns beeilen. Lass mal noch.
Lass eine machen.
Noch zwei. Das sind zu viele zwei. Noch. Wir sind schon wieder zu langsam. Alright. Das ist zu früh. Hier ist eine Frage über Weihnachten. Die beantworten wir nächstes
Mal. Zu früh, Mann. Thanksgiving zuerst.
Ja, genau.
Was denkst du dir?
Boah, kannst du die Aufgaben der einzelnen Refs?
Nein.
Nee, ne? Ich weiß es auch nicht. Also ich weiß, einer ist Line Judge, ne? Der ist für Offsides zuständig. Einer ist für Holdings zuständig. Der spielt dazwischen den beiden Linebacker.
Ich weiß auch nicht, was diese ganzen Handbewegungen immer sind, die die da immer
weißt
machen.
Weißt du nicht?
Die machen immer so seitlich nach oben. Weißt du, hier, dies, das, ich so, Bro, leg den Ball hin und pfeif die Pfeife, geh so und weiter geht's.
Ja, also so die Standard-Science weiß ich schon, aber naja, beim Ref, da bin ich auch nicht zu tief in der Materie. Alright. Okay.
Back Judge, Umpire, Digga.
Ja, ja.
Werf die Flagge.
Okay, hier ist eine Frage für dich. Defense. Hier ist eine Frage. Jakobs größtes spirituelles Learning auf seiner Journey. Wow. Steve.
Ich würde sagen, Learning by Doing. So die. Das kannst aus dem Buch nur so viel lernen. So, das sind so bestimmte Sachen, die musst du einfach fühlen oder so verstehen. Du kannst was lesen und dann verstehen, was du gelesen hast, aber. Du verstehst es nochmal auf einem anderen Level, wenn du wirklich was tust oder eine Erfahrung hast, die dir hilft, das Ganze einzuordnen.
Ja, love it. Hier, okay, letzte Frage, die nehmen wir jetzt mit noch. Welche Teams werden eurer Meinung nach die NFL in 3 Jahren dominieren?
Wow. Das ist eine gute Frage.
Ja, 3 Jahre ist ja nicht so weit weg. Also ich sag,
3 Jahre ist nicht Mahomes so weit weg, aber 3 Jahre ist weit genug weg, damit du eigentlich noch nicht weißt, in welche Richtung diese Detroit-Situation geht. Weil wenn die Punkt. Jetzt dieses Jahr erstmal richtig Erfolg haben, dann was als nächstes kommt, hey, Glenn, der DC, kriegt einen Headcoach-Job woanders.
Raus, genau.
Hier, der kriegt einen Headcoach-Job woanders. Ding, 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 ding. Was passiert dann?
Ja, so. Ja.
Nee, aber was sind deine Punkt. Tipps? 3 Jahre, das ist
ich
lange denk, Zeit.
Ich denke, die ganzen jungen Quarterbacks, von denen wir geredet haben, die jetzt schon ein bisschen Erfolg haben, weil das Ding ist mit denen, die sind ja noch locked in ihrem Rookie-Deal. Oder daher würde ich sagen, Bo Nix und Denver Broncos werden gut sein für einige Zeit. Ich denke, CJ Stroud, der ein bisschen so ein Sophomore-Slump ist, im Augenblick nicht so gut spielt, aber ich denke, die Texans werden gut sein, vor allem mit D'Amico Ryans als Headcoach. Und dann denke ich, Alter, Kansas City, ich denke, die kriegen es trotzdem auf die Reihe. Ich meine, die haben Mahomes noch für 5 Jahre unter Vertrag. Und irgendwie, Mann, solange der ist so, ich meine, du siehst den Turnaround, den Tom Brady in New England hatte für Jahre und Jahre, jedes Jahr. Und die haben es immer wieder hinbekommen, weil sie eben Tom Brady als Quarterback hatten. Und ich denke, Mahomes wird ähnlich sein. Ich meine, Kelsey wird retiren in den nächsten paar Jahren und da wird ein riesen Turnover sein. An Spielern, aber ich denke, die werden trotzdem irgendwie es finden, weiter erfolgreich zu sein.
So leid es mir tut, ich würde auch Kansas City als mein Legacy so Team nehmen. 49ers wären ein Kandidat dafür, aber ich weiß nicht, ob die es nochmal schaffen, Digga. Das war jetzt so weit auf einem hohen Level. Die werden trotzdem gut abgehen, aber das Window wird gerade ein bisschen shaky.
Ja.
Zumindest mit der Gruppe. Das heißt nicht, dass die nochmal reloaden können und nochmal mit einer anderen Gruppe anfangen. Ich habe das in meiner Lebenszeit auch erlebt. Für mich waren die 49ers davor immer Digga Kaepernick, das waren Bowman, der Linebacker, Patrick Willis.
Genau.
So die Ära war auch krass. Und dann gab es ein Rebuild etc. Für mich wäre Kansas das Legacy-Team und die beiden Jungen, die mir am sympathischsten sind, da würde ich dann die Texans mit CJ Stroud nehmen und die Packers mit Jordan Love.
Ja, Jordan Love, ja. Und die haben auch den richtigen Mann, der das ganze Ding leadet.
Ja,
ich würde ganz ehrlich Washington vielleicht auch mit reintun. Coaches, die nicht. Glaubst du Washington?
Ja, Washington ist auch interessant, aber Washington kenne ich nicht genug. Washington weiß ich nicht, ob die Organisation stabil genug ist.
Mhm.
Ich weiß, dass in Texas ein GM und Coaching-Staff und sowas drin ist, der sowas schaukeln kann über auch eine lange Zeit, weil die haben das Handwerk und in Green Bay hast du eine sehr, 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 sehr solide Organisation, wo sich nicht viel ändert.
Genau.
Ja, das ist Green Bay, macht Sachen auf Green Bay Art und Weise. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die beiden Teams mit guten Quarterbacks die Organisation, den Rest drumherum eventually herausfindet, wie die es machen.
Nein, sehr gute Frage, Mann. Cool.
Hi.
Hat Spaß gemacht.
Gerade, das war's für heute. XL-Folge, danke fürs Einschalten. Folge 34.
34, Mann.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ihr seid immer noch mit dabei. Ihr seid die Besten. Game Changers Gang, danke fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
Happy Thanksgiving. Peace. Bis dann.
Happy Thanksgiving.